Wer und was ist SUON e.V.? SUON e.V. steht für gelebte Demokratie in ihrer ganzen Vielfalt. Der Verein schafft Räume, in denen Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam Demokratie erfahren, hinterfragen und gestalten können. Meine heutigen Podcast-Gäste sind die erste Vorsitzende Melissa Piruska-Moser und der zweite Vorsitzende Dr. Andreas Zeuch. Beide gehören zu SUON e.V., das ein vielfältiges, gemeinnütziges Team von Menschen ist, die eines verbindet: die Begeisterung für Demokratie und auch der Wunsch, sie dorthin zu bringen, wo sie gelebt werden kann, nämlich in den Arbeitsraum. Denn ein Satz, der derzeit häufig hörbar ist, lautet: Wir brauchen mehr Demokratie. Aber was bedeutet das eigentlich ganz praktisch? Wie sollen wir das machen? Wo anpacken? Und wer ist das Wir? Freuen Sie sich auf das Gespräch und lauschen Sie. Und wenn Sie Lust haben, Demokratie nicht nur zu fordern, sondern zu ermöglichen, dann entstehen für Sie aus diesem Gespräch mit Gewissheit Ideen und Impulse dazu. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. In diesem Podcast geht es um Politisches und Menschliches. Die Gespräche mit meinen Gästen sollen Gedankenfunken streuen und es sollen damit gerne weitere Feuer entfacht werden. Denn Veränderungen gelingen uns Menschen dann, wenn wir einen gemeinsamen Diskurs finden. Und der Grundstock dafür sind Dialog, gemeinsames Denken und Nachdenken. Dazu kann dieser Podcast anregen oder auch irritieren, ganz wie Sie wünschen und wie Sie es zulassen. Audio ab. Herzlich willkommen zum Podcast Soziologische Perspektiven. Hallo Melissa, hallo Andreas, schön, dass ihr da seid. Ich habe mich auf euch gefreut.
Hallo liebe Claudia, wir uns auch.
Hallo Claudia.
Ihr beide stellt ja SUON vor, beziehungsweise wir sprechen heute über SUON und eure Idee dazu, eure Ambition. Ihr beide seid die Vorsitzenden von SUON. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf eure Infos dazu. Doch bevor wir zu SUON einsteigen, würde ich ganz gern erstmal euch beiden ein paar Fragen zur Demokratie stellen. Und zwar, was fasziniert euch an Demokratie? Was hat euch zum Brennen gebracht für die Demokratie? Vielleicht willst du anfangen, Melissa?
Gerne. Ja, bei mir war das oder ist das eigentlich ein Thema, was vor 6, 7 Jahren eigentlich schon begonnen hat. Und zwar eigentlich, also es war eigentlich immer so ein beharrliches Glimmen in mir und eigentlich immer mit so einer Grundsatzfrage: Wie wollen wir zusammenleben? Also es war immer so eine Frage: Wie soll eigentlich die Welt gestaltet sein und was brauchen wir dazu? Und das war eigentlich ein zutiefst persönliches Thema. Es fing eigentlich erstmal mit mir selber an, mit meinem Umfeld, wie ich da wirken kann. Ja, und dann ist dieses Thema immer größer geworden. Und ich habe mich dann auch da mit verschiedenen Themen beschäftigt, habe viel gelesen, habe tatsächlich auch so eigene demokratische Experimente gemacht, indem ich zum Beispiel mal auf eine Bürgerversammlung gegangen bin und einfach geguckt habe, wie ich demokratisch wirken kann. Und so hat das eigentlich bei mir begonnen.
Mhm. Das klingt ja spannend, dass du dich auch selber mit eingebracht hast, gleich am Anfang so mutig warst, finde ich toll. Andreas, wie war es denn bei dir?
Also ich habe vor allen Dingen in meiner Jugend, in meiner Kindheit fast schon erstmal sehr, sehr viele undemokratische Erfahrungen gesammelt, die mich dann im Laufe meines Lebens sehr stark geprägt haben, weil ich früher sehr oft in der ehemaligen DDR gewesen bin. Und dort Erlebnisse hatte, die nun eben alles andere als demokratisch sind, bis hin zu einer Inhaftierung einer kurzen eintägigen. Gemeinsam mit meinem Vater sind wir im Knast gelandet, weil meinem Vater in Polen, damals noch zum Ostblock gehörend, vorgeworfen wurde, dass er Tendenzfotos machen würde, was dann dazu führte, dass Polizei vorbeigekommen ist und uns beide eingecasht hat. Und dann wurde die Kamera gefilzt und der Film entwickelt und geprüft, ob wir denn tatsächlich diese Tendenzfotos gemacht hatten. Sprich, irgendwelche brüchigen Bauwerke fotografiert haben, um damit im Westen Propaganda zu machen. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ich könnte noch mehrere erzählen. Das hat mich also schon sehr früh geprägt. Und tatsächlich hatte ich in meiner Jugend, in der Schulzeit so mit 17, die ersten parteipolitischen Erfahrungen gemacht, damals bei den Jusos, mit einem sehr guten Freund von mir. Der ist in der Politik geblieben, ist auch sehr erfolgreich geworden, hat es bis zum parlamentarischen Staatssekretär geschafft und bis zum stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Ja, und jetzt, ne, als Vorlauf zu Soon hat mich vor allen Dingen zunehmend mehr die aktuelle Lage einfach wirklich erschüttert, ja, und mir immer mehr Sorgen gemacht. Und in diesem Fall insbesondere auch wegen meinen zwei Kindern, weil ich mir dann halt vorstelle, okay, also wie sieht's denn bei denen aus? Sie werden noch ein bisschen älter als ich hoffentlich. Und wie sieht's dann in 40, 50 Jahren aus, wenn ich schon längst unter der Erde liege? Und da habe ich echt Bauchschmerzen bekommen.
Ist nachvollziehbar, zumal es ja leider auch global ist, ne?
Genau.
Ja, und wie habt ihr beide dann zusammengefunden?
Dann fange ich mal an, meine Perspektive. Zusammengefunden haben wir auch über das Thema, mehr oder weniger. Und zwar hatte ich Ende November 2023, war das, einen Beitrag von Kawa Yunosi in LinkedIn kurz kommentiert. Da hat er etwas über Unternehmensdemokratie geschrieben, womit ich ja schon lange viel zu tun habe mit den Unternehmensdemokraten. Und auf meinen Beitrag hin hatte Melissa einen Kommentar geschrieben und mir relativ lakonisch ein Buch empfohlen. Und ja, da hat sie wirklich einen Volltreffer gelandet bis heute, weil dieses Buch so großartig ist. Und ich musste zugeben, ich kannte es noch nicht. Und das passiert mir jetzt nicht so oft. Und zwar war das Der arbeitende Souverän von Axel Honneth. Ja. Und das fand ich wirklich total faszinierend. Ja, und dann habe ich halt relativ schnell geguckt, wer ist denn diese Melissa? Dann habe ich festgestellt, ja, wir sind ja schon vernetzt, hatten sogar schon mal ein halbes, dreiviertel Jahr vorher mal kurz einen Austausch gehabt, der dann ein bisschen versandet ist. Ja, dann habe ich der Melissa geschrieben, ob wir uns nicht mal unterhalten wollen. Und irgendwie einen Tag später haben wir dann das erste Telefonat geführt und haben gemerkt, ja, boah, wir haben uns ja eine ganze Menge zu erzählen. Und das hat sich dann auch so weiter bewahrheitet. Ja, also so ist das zustande gekommen, was Melissa die für mich erstaunliche Leistung vollbracht hat, mir in meinem Hoheitsgebiet sozusagen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Das fand ich großartig.
Du bist ja auch sehr belesen. Also dir ein Buch vorzustellen, was du nicht kennst aus diesem Bereich.
Ja, das war also Hut ab.
Ja, dann sind die sozialen Medien doch auch mitunter zu was gut. Ihr habt euch auf jeden Fall dadurch kennengelernt und Soon ist so entstanden. Die Idee ist weiter gereift. Ja, sehr schön. Melissa, deckt sich das ungefähr so mit deinem Wahrnehmungs?
Ja, definitiv. Ja? Okay. Das ist die Geschichte, die wir immer erzählen und die ist auch so wahr. Und ja, genau, LinkedIn hat uns da sozusagen zusammengeführt.
Ja, wunderbar. Sehr schön. Dann lasst uns doch gleich einsteigen in Soon. Also in euer Baby, darf man das so sagen? Ich weiß nicht, es klingt immer ein bisschen komisch, aber darf man schon sagen.
Ich habe das selber schon mal so genannt.
Also ja, wunderbar.
Passt.
Dann sagt doch mal, also ich werfe jetzt einfach die Fragen so raus und wer von euch antworten möchte, der antwortet, ja? Also und wenn ihr zusammen antwortet, ist auch nicht schlecht, dann guck mal einfach, was wir dann aus dem Wortsalat machen können. Was ist denn Soon? Was ist der Name? Wo kommt der her? Wer ist Soon?
Okay, ich mache mal einen ersten Aufschlag, Melissa, du ergänzt mich bitte, ne? Oder korrigierst, bringst deine Perspektive ein. Also, wo kommt der Name her? Fangen wir mal da an. Soon kommt von Soon Politikon, von diesem Begriff von Aristoteles, der da bedeutet, der Mensch als politisches und oder soziales Wesen. Und das hatte uns sehr, sehr gut gefallen. Haben aber gemerkt, dass das ein bisschen intellektuell klingt und sehr lang und außen gibt es auch schon was mit Soon Politikon. Und dann kamen Melissa und ein anderes Gründungsmitglied von uns, unser jüngstes Gründungsmitglied, der Philipp Panhans, kamen die beiden dann auf die Idee, einfach Soon zu sagen. Und dann das Z ein bisschen weicher auszusprechen, so ein bisschen vielleicht moderner. Und so ist der Name entstanden. Und ich persönlich finde ihn nach wie vor toll und er ist auch durchaus erklärungsbedürftig, aber man kann eben genau diese Geschichte erzählen. Ja, und es hat einen ganz tiefen Bezug genau zu dieser Begrifflichkeit, ohne dass wir jetzt da jetzt zu sehr auf Aristoteles abzielen. So die Idee, der Mensch als politisches Wesen, als soziales Wesen, das ist wirklich, glaube ich, ein Teil unserer DNA. Und von daher passt der Name fantastisch.
Ja, wer ist Soan? Naja, also Soan ist ja eigentlich so im Entstehen, aber so von Grund auf ja, hat das eigentlich mit Andreas und mir begonnen und ist ja so in den letzten 1,5 Jahren gewachsen. Um einen Verein zu gründen, braucht man ja auch 7 MitgliederInnen und die hatten wir dann irgendwann auch. Und ich glaube, mittlerweile sind wir auch schon über 10 Mitglieder im Verein und jeder dieser Menschen ja, ist Teil von Soan und das darf auch gerne noch wachsen.
Ich bin mal ganz frei reinzugehen.
Ja, ergänzt.
Ich glaube, wir sind sogar bei 15 oder 14 oder 15 schon.
Sind wir also schon. Ja, dann.
Ja, ja, ja.
Ich habe also nicht mehr im Überblick, weil in den letzten Wochen sind so viele Leute dazugekommen.
Ja, genau. Also es geht jetzt langsam los.
Wunderbar.
Ja, finde ich, klingt wirklich großartig. Und was genau plant ihr mit Soan? Beziehungsweise was ist so euer Auslöser gewesen zur Gründung? Also was ist so euer Ziel vielleicht damit, mit dem Verein?
Also vielleicht so ein bisschen zum Auslöser. Wir hatten ja schon ein bisschen erläutert, wie wir uns kennengelernt haben. Und ich habe damals ganz frei dem Andreas so ein Miroboard geschickt mit so ganz vielen Ideen zum Thema Demokratie und was man da so machen könnte und welche Ideen es dazu gibt. Und das war ganz interessant, weil damals, als das ja, als wir da so mittendrin waren, gab es diese Deportationsaffäre. Und da haben wir gesehen, dass es dahingehend auch schon ganz viel passiert, dass es dann so Stellungnahmen von Unternehmen gab. Ja, wir müssen uns ja alle irgendwie zur Demokratie bekennen. Und was wir dann gemerkt haben, ist, dass vieles so im Appell bleibt. Also man hat natürlich so Stellung bezogen, teilweise auch nicht. Das hätte ja auch noch mehr sein können. Aber irgendwie haben wir gemerkt, naja, also irgendwie bleibt das alles nur bei irgendwelchen Appellen und bei irgendwelchen Posts auf LinkedIn. Und dann war die Frage, was braucht es denn eigentlich, damit das Thema wirklich auch erfahrbar wird für die einzelnen Menschen? Insbesondere halt eben auch im Arbeitskontext. Also ich bin selber auch Angestellte, gehe einer Erwerbsarbeit nach. Und da war natürlich die Frage, reicht es, wenn sozusagen EntscheiderInnen so, ja, da Haltung zeigen und irgendwie auch sagen, wir bekennen uns zur Demokratie oder braucht es vielleicht nicht noch mehr? Und das war auch der Auslöser für unseren Verein, zu sagen, wir müssen überlegen, wie wir die Leute eigentlich mehr in diese Erlebbarkeit bringen und dass sie das auch wirklich erfahren, was es bedeutet, zum Beispiel demokratisch zu sein oder halt in Beziehung zu gehen.
Und wie bringt ihr es jetzt genau mehr in diese Erlebbarkeit mit eurem Verein?
Ja, gute Frage. Da sind wir auch noch mittendrin im Prozess und werden sicherlich auch noch eine weite Strecke zu gehen haben. Können zugleich sagen, dass wir schon gewisse Erfahrungen sammeln durften. Was machen wir, um das erlebbar zu machen? Wir möchten nicht klassische demokratische oder politische Bildung betreiben, indem wir Wissen vermitteln. Ja, was ist Rechtspopulismus oder Extremismus? Was ist Hate Speech? Sondern es geht bei uns um viele verschiedene Aspekte, die aus unserer Sicht für Demokratie wichtig sind. Ein Beispiel aus dem Bereich der psychologischen Kategorie, was ist wichtig für Demokratie, ist Zuhören. Und wir haben ein Modul im Rahmen unserer sogenannten Demokratiereise, die wir jetzt in den letzten Monaten entwickelt haben, das da lautet Zuhören als eben Grundbaustein einer gelingenden Demokratie. So, und jetzt geht es nicht darum, über Zuhören zu referieren, dass sich jetzt einer von uns vorne hinstellt und lange redet und die anderen dürfen zuhören, sondern die Idee ist, Menschen im ersten Schritt, diejenigen, die zu uns kommen, gleich ins Erleben zu bringen, in eine Erfahrung zu bringen. Das kann ein Format sein wie Sprechen und Zuhören, was zum Beispiel Mehr Demokratie gerade sehr intensiv benutzt und wo auch Melissa und ich auch auf der Fortbildung von Mehr Demokratie waren und was wir auch schon selber erlebt haben und in verschiedenen Kontexten auch schon eingesetzt haben. So, und das wollen wir und werden wir auch mit verschiedenen anderen Dingen tun. Ja, mit beispielsweise gibt es dann auch so größere Themen, die eher Strukturthemen sind, wie was bedeutet denn Repräsentation? Das ist ja nun momentan ein zentrales Prinzip der Demokratie, das wir durchaus auch kritisch beleuchten und nicht einfach nur sagen, ja, das ist toll und prima und das war's mit der Demokratie. Und dann geht es darum, eben wirklich durch verschiedene Formen, das können Serious Games sein, das können Demokratie-Experimente sein, zum Beispiel aus dem sogenannten Bezafter-Demokratietraining und ähnliches mehr, oder auch ganz eigene Experimente, die wir erfinden, oder auch mit Kunst zu experimentieren, so dass man am Anfang immer erstmal wirklich die Menschen einlädt, in ein Erfahren zu kommen, im Rahmen eines mehr oder weniger so einer Art Workshops. Das ist so mal der grundlegende Auslöser, genau das, was Melissa eben gesagt hat, wo es uns darum geht, jetzt wirklich mehr zu tun, als einfach nur einen Appell und eine Stellungnahme rauszuhauen.
Es ist auch mehr als dieses Moralisieren, was ja häufig so kursiert.
Unbedingt.
Ja, genau. Sondern es ist tatsächlich, wie du es gesagt hast, dieses in Erfahrung gemeinsam etwas erleben, vielleicht auch über Demokratie in den Diskurs einzusteigen, weil jeder es ja auch
unbedingt.
Ne? Absolut.
Was ist denn so eure Zielgruppe? Also habt ihr euch dazu Gedanken gemacht oder sagt ihr ganz einfach jetzt mal so, der halt Interesse an Demokratie hat oder ist es für euch so, dass ihr schon ein gewisses Bild habt, wen ihr ansprechen wollt mit Suon?
Naja, generell sind es ja also theoretisch alle BürgerInnen in Deutschland. Und wir haben natürlich gesagt, wir wollen uns ein bisschen fokussieren, wo wir sie auch erreichen wollen. Und das sind die 45 Millionen Menschen, die aktuell in Beschäftigung sind. Und das sind die wir eigentlich erreichen wollen. Also das heißt Mitarbeitende von Organisationen. Und im Endeffekt sind es dann eben auch Organisationen, die sagen, ja, wir wollen Räume schaffen, wo unsere Mitarbeitende genau solche Erlebnisse machen können. Das sind unsere Zielgruppen.
Also ich habe das jetzt so verstanden, ihr wollt Demokratieräume öffnen und anbieten. Korrekt?
Genau.
Ja, sehr gut auf den Punkt.
Ja, wenn ihr Demokratieräume anbietet oder öffnen wollt, also die Türen und Fenster aufmacht, dass die Leute reinkommen können, sich erstmal überhaupt ein Bild davon machen können, was ihr für Ideen habt oder sowas. Woran glaubt ihr mit diesen Demokratieräumen?
Gute Frage. Ich fange mal an. Ich betrachte das jetzt als lautes Denken. Was mir als erstes in den Kopf kommt, ist eine Formulierung, die tatsächlich so ein bisschen zur Losung bei Soon geworden ist, die Melissa eingebracht hat. Demokratie ist Beziehungsarbeit. Dieser Satz ist ein Zitat von Melissa, also ich zitiere sie. Das ist entstanden in einem Dialog, den wir als Blogbeitrag veröffentlicht haben, auch auf unserer Webseite von Soon. Findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das? Unter dem Titel Was macht Demokratinnen aus? So heißt der Titel. So, und diese Idee, dass Demokratie eben vor allen Dingen auch Beziehungsarbeit ist zu meinen Mitmenschen, das können eben die Kolleginnen und Kollegen bei der Arbeit sein, das können meine Nachbarn sein, das können Freunde sein, das können wildfremde Menschen sein, denen ich irgendwo begegne. Ich persönlich glaube aber auch, dass es schon in der Familie losgeht, ja, und dass auch eine Familie schon mehr oder weniger demokratisch oder autokratisch organisiert sein kann. Und insofern wäre jetzt so eine zentrale Annahme von uns, dass es eben sehr, sehr stark auch mit der Qualität und den Kompetenzen zusammenhängt, Beziehungen gestalten zu können. Jeglicher Couleur. Das mal so als erster Aufschlag.
Möchtest du es ergänzen, Melissa?
Erstmal nicht, ich bleibe mal dabei.
Bei mir kam nämlich gleich schon die nächste Frage hoch, als ich Andreas zugehört habe. Er hat jetzt gesagt, du hast gesagt, Melissa, Demokratie ist Beziehungsarbeit. Und Andreas hat dann gesagt, dass für ihn Demokratie schon in der Familie entsteht, was ich persönlich sehr schön finde, weil die Keimzelle Familie doch die ist, die wahnsinnig viel hervorbringen kann, aber auf der anderen Seite auch sehr viel zerstören kann. Durch Vorbild, durch...
Absolut.
Ja. Durch Vorleben, vielleicht auch durch wenig Miteinander, was Demokratie ja braucht. Vielleicht auch wenig Begegnung, eine Familie, die sich nie sieht, ja, die nur verfeindet ist. Da kann man nicht von Demokratie, Gestaltung oder sowas ausgehen, dass die Menschen sowas wollen, weil sie ja die Begegnung gar nicht gelernt haben, würde ich jetzt mal so sagen. Und ich habe den Andreas so verstanden, dass Begegnung, also die Beziehung, für euch mit das Wichtigste ist. Versteht ihr Demokratie sonst noch anders oder ist das so der große Zusammenhalt, wo ihr sagt, das ist es, was wir unter Demokratie verstehen? Oder ist da noch mehr dahinter?
Ja, also ich sag mal so, wenn wir jetzt allein uns drei fragen würden, was verstehst du unter Demokratie, würden wir wahrscheinlich drei verschiedene Definitionen wahrscheinlich irgendwie an die Wand pinnen. Wenn wir das mit mehreren Menschen machen, wahrscheinlich noch viel mehr. Ich glaube, das Thema Beziehung bringt es schon so ein bisschen auf den Punkt. Ich für mich verstehe das einfach auch so ein bisschen als so eine soziale Technologie, um eben die Beziehungen zueinander zu gestalten. Das ist für mich so, wenn ich das für mich jetzt erstmal so definieren müsste, schon, dass ich sage, Demokratie ist Beziehungsarbeit.
Und deswegen geht ihr auch in Unternehmen raus und sagt, wir wollen es gerade auch im Unternehmenskontext mehr fördern und auch unterstützen.
Ja, weil es einfach ein großer Sozialisationsraum ist und weil das wahrscheinlich auch der einzige Raum ist, wo sich ganz verschiedene Leute, also wirklich verschiedene Leute an einem Ort treffen. Also da haben wir tatsächlich auch diese gewisse Diversität, wo zum Beispiel ein Arbeiter auf einen irgendwie Akademiker trifft oder wo es verschiedene Hintergründe gibt, die sich da treffen, um eben gemeinsam für die Organisation etwas zu gestalten. Und das heißt, wir haben da schon eine gewisse Diversität an Menschen, die wir dann sozusagen gemeinsam in Beziehung bringen können oder sie eben einladen können, sich mit diesen Themen einfach mal auseinanderzusetzen.
Und wie geht ihr dann mit Stimmen um, die sagen, bei uns ist kein Raum in der Organisation für Demokratie, wir arbeiten zusammen, aber Demokratie ist uns zu politisch für das Business? Habt ihr solche Stimmen vielleicht auch schon gehört? Wenn ja, wie geht ihr damit um? Oder vielleicht habt ihr sowas ja noch gar nicht gehört?
Also die Stimmen gibt es hundertprozentig. Wir haben da natürlich jetzt so ein bisschen, wissenschaftlich würde man sagen, so eine Selektionsverzerrung, ein Selection Bias. Wenn wir mit unserem Angebot an Organisationen herantreten, dann melden sich natürlich diejenigen, die genau das nicht sagen. Ja? Ja, aber es gibt hundertprozentig genügend, die genau das so sagen würden und auch eine Sorge davor hätten, so wie du das beschrieben hast, Claudia. Ja? Das denke ich schon. Wie wir dann mit denen umgehen würden, das müsste sich dann zeigen. Tatsächlich kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich da bisher jetzt so eine Haltung direkt gehört hätte. Aber das liegt halt eben daran, dass wir ja auch eher mit denen in Kontakt kommen, die irgendwie das zumindest mal grundsätzlich so interessant finden, dass man schon mal drüber reden kann. Und wenn man dann ins Gespräch geht, dann gibt es natürlich eine Menge, was man dann auch sagen kann. So, ne, was ist denn politisch? Wo beginnt denn das Politische? Ja, und wie ist das getrennt von dem Privaten? Und wie sinnvoll ist es, Privates und Politisches zu trennen? Wie gut lässt es sich überhaupt trennen? Wo sollte es getrennt werden? Ja, also das sind, und eben all das sind für mich schon sehr politische, demokratische Fragen. Mhm. Ja, und ich würde an der Stelle noch, das wird mir noch am Herzen liegen, gerne nochmal eins gerne ergänzen zu der Frage, was ist Demokratie? Also es gibt ja nun unglaublich viele Definitionen und politische Begrifflichkeiten, um Demokratie zu beschreiben. Ich für mich sehe Demokratie vor allen Dingen auch erstmal als ein Instrument, ja, oder eben eine soziale Technologie, so wie Melissa das gesagt hat, um bestimmte Werte, die uns wichtig sind in der Gesellschaft, zu realisieren. Sowas wie Solidarität, Freiheit, Sicherheit, ein gutes gemeinsames Leben, ja. Und das ist aber wichtig, weil die Demokratie für mich mittlerweile, das ist ein Lernprozess bei mir gewesen, nicht mehr ein Wert an sich ist. Weil wenn die Demokratie nicht mehr funktioniert und uns hilft, diese Ziele zu erreichen, ja, wozu sollten wir dann die Demokratie noch verfolgen? Ja, und ich bin natürlich kein Gegner der Demokratie, aber ich finde es eben genau wichtig, auch sehr grundlegend über die Ideen einer momentan bestehenden Demokratie hinauszudenken. Mhm. Und ein Beispiel, mit dem wir uns intensiv intern auch schon befassen, auch mit unserer dritten Vorständin zusammen und auch mit anderen Mitgliedern, ist natürlich die Frage, inwieweit müssen wir auch grundlegende Mechanismen, Strukturmechanismen in der Demokratie verändern. Sprich, dass wir nicht nur wählen und gewählt werden dürfen, sondern dass wir auch viel mehr in Richtung Bürgerräte gehen, Volksentscheide, also sprich tatsächlich auch eine mehr direktere, partizipativere Demokratie entwickeln sollten. Mhm.
Also ein bisschen auch weg von der repräsentativen, die wir gerade in Deutschland ja leben und erleben. Ne?
Zumindest ergänzend und hinterfragend. Mhm. Mhm. Ja, weil wie lässt sich denn eine Gesellschaft überhaupt noch repräsentieren, wenn eben diese Gesellschaft in unglaublich viele Identitäten zerfällt? Stichwort Identitätspolitik. Mhm.
Mhm. Melissa, du wolltest, glaube ich, vorher noch was sagen. Da habe ich dich ein bisschen abgeschnitten. Ist der Gedanke? Nee, alles gut?
Ja, ich kann vielleicht noch eine zu deiner Frage, wenn sozusagen jemand fragt oder sagt, er möchte nicht, dass das sozusagen Raum bekommt in seiner Organisation. Ich hatte tatsächlich mal bei einem Event die Rückfrage auch eines Geschäftsführers, der meinte, naja, also solchen Räume zu öffnen für Mitarbeiter, das könnte ja auch kritisch werden. Und was da immer so ein bisschen hochkommt, ist, dass man Angst hat, dass man irgendwelche parteipolitischen Themen bespricht. Und das ist natürlich überhaupt nicht unser Ziel. Also es geht hier nicht um parteipolitische, dass ich mich da irgendwie positionieren muss, sondern es geht wirklich um übergeordnete Fragen des gemeinsamen Seins, ja, des gemeinsamen Lebensgestalten. Und das sind Themen, die alle betreffen. Und das ist das, was wir eigentlich unterstützen wollen in Organisationen. Mhm. Also es geht nicht um Parteipolitik.
Mhm. Ja, danke. Andreas, Entschuldigung.
Ja, genau. Nee, ich möchte es nur noch unterstreichen. Genau das steht auch in unserer Satzung drin, dass wir halt eben überparteilich und parteineutral sind. Na, das ist uns ganz wichtig.
Ja, sonst wäre es ja nach meinem Verständnis auch nicht demokratisch.
Genau. Genau, ja.
Ja, also ich habe euch so verstanden, dass ihr so ein Bewusstsein auch für die Demokratie und für die Weiterentwicklung und für das Erleben der Demokratie auch unterstützen wollt, also dass ihr, wie man vielleicht als Einzelner auch selbstwirksam sein kann in der Demokratie, wie man sich mit einbringen kann, wie man einfach vielleicht auch eine gewisse Offenheit für die Demokratie wieder erreichen kann, weil was ich so wahrnehme, ihr dürft mir gerne widersprechen, es ist so ein bisschen eine Demokratiefaulheit, Frustration, so ein bisschen geschockt sein von vielen Menschen und dann höre ich auch häufig so den Satz, ich kann ja eh nichts machen, außer wählen gehen, was du vorher angesprochen hast, Andreas. Und dagegen eben auch zu wirken. So habe ich euch verstanden, so wollt ihr mit Soan unterstützen, unterwegs sein, euch einbringen.
Mhm. Absolut, ja.
Ja.
Habt ihr schon ein tolles Projekt oder ein spannendes Projekt, wo ihr sagen könntet, da dürft ihr auch schon ein bisschen drüber erzählen oder wollt ihr ein bisschen darüber zu erzählen, damit sich die Hörenden vielleicht so ein bisschen einen Gedanken dazu machen können, wie ihr wirkt, wie ihr das so in euren Demokratieräumen auch erlebbar macht, das Miteinander?
Genau. Wir sind ja noch ein recht junger Verein. Wir haben aber, bevor wir sozusagen auch schon die Idee hatten, dieser Erlebbarkeit, haben wir mit so Prototypen begonnen und haben natürlich dann nach jemandem gesucht oder eine Organisation gesucht, die sozusagen mit uns diesen Prototypen testet. Und letztes Jahr im Herbst sind wir dann bei einem mittelständischen Maschinenbauer. Mit dem konnten wir dann sozusagen eine Kooperation eingehen und haben einer unserer Module beziehungsweise unsere Module teilweise dort getestet und das tatsächlich in 3 Runden mit den Mitarbeitenden vor Ort im Pausenraum, da wo sozusagen normalerweise irgendwie ja das Pausenbrot zu sich genommen wird, das haben wir umgebaut, das haben wir umgestaltet, um eben genau diesen Raum zu öffnen. Und haben dann auch die Mitarbeitenden darum gebeten, uns danach auch Feedback zu geben nach den 3 Runden, weil es eben noch so ein Prototyp war. Und das war für uns ein ganz besonderes Erlebnis, weil es natürlich auch Maschinenbauer, da denkt man jetzt auch nicht gleich, dass ein Maschinenbauer für solche Themen einen Raum öffnet. Also ein sehr innovatives Unternehmen, was dieses Thema anbelangt. Und ja, und das Feedback der Mitarbeitenden war für uns, und das, man muss wirklich sagen, das waren ja, ich weiß gar nicht mehr wie viel, es war eigentlich nur 1 Stunde Intervention, die wir gemacht haben. Also nur eine Stunde haben wir mit den Mitarbeitenden gearbeitet. Zum Beispiel ging es um das Thema Perspektivenwechsel, es ging um Aushandlungsprozesse, es ging ums Zuhören.
Privilegien.
Privilegien, genau. Es ging um Themen, zum Beispiel so ganz, ganz einfach gedacht, was bedeutet Glück für dich? Ja, so als Frage einfach in den Raum. Und das Feedback der Mitarbeitenden war wirklich teilweise herzzerreißend. Und das war zum Beispiel so etwas, dass uns jemand gesagt hat, naja, solche Fragen hat mir eigentlich noch nie jemand in meinem Leben gestellt. Oder zum Beispiel ein Feedback von einem Mitarbeitenden, der eben seit 3 Jahren erst in Deutschland ist und total überrascht war, dass sein Arbeitgeber so einen Raum öffnet, wo er sich über diese Sachen oder über diese Dinge mit seinen KollegInnen Gedanken machen darf. Und er hat dann gesagt, er würde sich wünschen, also er würde sich eigentlich noch mehr von dem wünschen und war total beeindruckt, dass es sowas überhaupt gibt, also dass sowas überhaupt passiert. Und das hat uns schon bewiesen, dass das Thema wirklich einen Impact haben kann, ja, auch wenn das jetzt nur eine Stunde war. Aber dass es wichtig ist, es stößt etwas an, es ist ein Impuls, den wir da reinkippen und genau. Und das war so das erste Erlebnis, was wir mit unseren Piloten hatten.
Und das hat uns sehr ermutigt, jetzt in die Zukunft zu schreiten. Und tatsächlich haben wir jetzt auch einige Dinge, die wir auch gerne schon erzählen können und auch wollen. Das können gerne schon Menschen erfahren. Wir haben verschiedene Stränge, an denen wir arbeiten. Also das Größte, würde ich sagen, was jetzt schon ziemlich konkret ist, dass wir gemeinsam eben mit Mehr Demokratie e.V., das ist der größte Demokratieverein in Deutschland mit über 13.000 Mitgliedern und über 35 Jahre am Arbeiten, mit Mehr Demokratie gemeinsam veranstalten wir eine Konferenz am 15. und 16. April genau zu diesem Thema Arbeit und Demokratie.
Oh, schön. Mhm.
Ja, in Frankfurt am Main wird das sein, in der Evangelischen Akademie. Da haben wir auch einen Support bekommen von der Akademie. Also das wird, glaube ich, eine sehr, sehr tolle Sache, weil wir dann wirklich auf dieses Thema fokussieren. Ja. Des Weiteren haben wir auch schon erste kleinere Events, die wir jetzt anbieten können. Wir werden im September in einem Dunkelraum zum Thema Zuhören etwas machen. Ein Dunkelraum ist von einem Kollegen von mir, von Michael Lück. Der hat wirklich einen hundertprozentig abgedunkelten Raum oder stellt diese her. Also da gibt es dann auch kein Rettungslicht mehr oder Notausganglicht oder sowas. Also man sieht wirklich nichts. Ja? Und das Auge gewöhnt sich auch nicht an die Dunkelheit. Ich habe das einmal bei ihm erlebt und mitgemacht. Und in dem Raum werden wir im Rahmen einer Veranstaltung auch etwas zum Thema Demokratie und Zuhören machen. Und dann gebe ich mal weiter an dich, Melissa. Wir haben ja auch noch die Veranstaltung in Arbeit mit Alrun, wo wir jetzt halt eben gucken, das ist jetzt noch nicht in trockenen Tüchern, aber eben auch eine weitere Möglichkeit. Vielleicht magst du was zu erzählen. Ich weiß nicht, ob das schon passt. Mache ich? Okay. Es gibt ein wunderbares Netzwerk über demokratische oder zu Firmen, die sich für die Demokratie organisieren und engagieren. Und dort mit denen zusammen wollen wir jetzt versuchen, auch einen Workshop zu machen, wo wir dann direkt mehrere Menschen aus mehreren Unternehmen, unternehmensübergreifend auch zusammenbringen können. Da haben wir jetzt noch keine Daten, so wie jetzt bei der großen Konferenz. Aber ich denke mal, so in den nächsten paar Wochen wird sich das auch konkretisieren. Das ist halt eben auch so einer der nächsten Schritte. Und wir haben tatsächlich auch zumindest schon mal einen mündlichen Letter of Intent eines ersten wichtigen Unternehmens. Den Namen nenne ich jetzt an der Stelle mal noch nicht, weil es noch nicht sicher ist. Aber es ist auch kein kleiner Player. Es ist kein Konzern, aber es ist auch keine Zehn-Mann-Bude, sondern ich sag mal, ein guter, gesunder Mittelstand. Da geht es dann darum, dass die eventuell tatsächlich aus unserer Demokratiereise ein oder mehrere dieser Module ausprobieren wollen bei sich. Ja, also praktisch, wo wir das jetzt weiterführen können in der weiteren Entwicklung, was wir im letzten Herbst schon gemacht hatten, was die Melissa eben schon erzählt hatte.
Also ich habe dich jetzt so verstanden, dass ihr im 2026 im April in Frankfurt diese Veranstaltung habt, wo auch dann Interessierte hinkommen könnten, was ja noch ein bisschen ist bis dahin. Wo kann man denn sonst von euch, außer jetzt eurer Homepage, noch mehr erfahren? Was ihr so tut, was, wo ihr gerade seid, was ihr gerade schon erlebt habt, so.
Ja gut, klassisch natürlich die Webseite. Wir sind auf LinkedIn, versuchen wir regelmäßig auch zu informieren, sind auch sehr aktiv, was so Blogbeiträge anbelangt, damit man auch einfach auch so versteht, an welche Themen wir so denken. Wir haben einen Instagram-Account, den wir gerade versuchen, so ein bisschen aufzubauen, und was wir neu als Format haben für Mitglieder, für Interessierte, für Menschen, die noch nicht irgendwie bei uns aktiv sind oder einfach mal zuhören oder mitwirken wollen, haben wir ein neues Format, ein monatliches So on Connect. Und das geht 1,5 Stunden jeden dritten Dienstag im Monat ab 19 Uhr, 1,5 Stunden, wo wir einfach so Überschriften beziehungsweise so Themen nehmen aus unseren Modulen beziehungsweise aus unserer Demokratiereise und da so einen kleinen Input geben und danach gemeinsam ins Gespräch gehen über die einzelnen Themen. Wir hatten zum Beispiel im Juli jetzt begonnen mit dem Thema Perspektivenwechsel. Ja, was ist das eigentlich? Und da waren auch schon die ersten Interessenten da, und das ist immer wieder sehr bereichernd, wie dann auf diese Themen geguckt wird, und ich kann da wirklich nur jeden einladen, da mitzumachen, kostenlos einfach irgendwie über einen Eventbrite-Link anmelden und dazukommen.
Das ist eine virtuelle Veranstaltung.
Genau, es ist ein offenes Format, da kann jeder dazustoßen.
Und wo kriegt man dann den Link her? Also kann man den über eure Homepage bekommen?
Ja, ich glaube über unsere Homepage, aber überwiegend über die Plattform, wo wir am aktivsten sind, über LinkedIn und über Instagram. Genau.
Mhm. Das heißt, ich habe es so rausgehört, ihr seid in den sozialen Medien natürlich aktiv, so wie viele sind, aber sonst eure Homepage. Vielleicht könnte man auch euch persönlich anschreiben, das weiß ich jetzt nicht. Ihr werdet auf der Homepage wahrscheinlich auch mit aufgeführt werden, ja. Warum sollte man denn bei euch mitmachen? Also aktiv vielleicht sich mit einbringen. Natürlich erstmal zu so einem So-on-Connect kommen, klar, um sich ein Bild zu machen und dann gemeinsam auf diese Metaebene sich zu begeben, auf diese Reise, würde ich mal sagen, Demokratiereise, so nenne ich es jetzt einfach mal. Warum sollte man da bei euch mitmachen?
Ich denke, da gibt es viele verschiedene gute Gründe, die natürlich immer sehr, sehr subjektiv sind. Also es muss natürlich irgendwie irgendeine Form von Motivation bei den Menschen vorhanden sein. Und ich glaube, da können verschiedene Motivationen bei uns andocken. Also da haben wir so verschiedene Andockpunkte. Das kann einfach sein, ich bin mit der Demokratie, so wie du das vorhin schon auch beschildert hast, Claudia, aus seinem eigenen Erleben heraus, was ich übrigens teile, dass viele einfach frustriert sind. Ja, und irgendwie was machen möchten, aber das Gefühl haben, naja, also alle 4 Jahre wählen gehen und vielleicht dazwischen nochmal irgendwie eine kleinere kommunale Wahl machen, das ist mir einfach nicht genug. Und auf der anderen Seite mag ich mich aber selber nicht aufstellen lassen, aus verschiedenen Gründen, die ja auch sehr berechtigt sein können. Ja? Und für diese Menschen, die halt eben in die Selbstwirksamkeit kommen wollen, sich selber als wirksam erleben wollen, und das auf eine Art und Weise tun möchten, die nicht verstaubt, sondern wirklich frisch ist, die experimentell ist, wo jeder sich einbringen kann, Ideen mitbringen kann, ausprobieren kann und eben immer mit diesem Zentrum des Demokratie erleben. Wer da mitmachen möchte, für den bieten wir einfach ganz viele Möglichkeiten. Und wir sind total dankbar, wenn Menschen mitgestalten wollen. Also wir jetzt im Vorstand, ja, auch mit unserer dritten Vorständin Maria zusammen, ja, Melissa erste Vorsitzende, ich zweiter und Maria noch als dritte Vorständin. Wir machen momentan natürlich sehr viel, ja, einfach weil wir Bock drauf haben. Aber wir freuen uns über alle, die da halt in diesem Sinne mehr mitgestalten wollen. Das ist jetzt schon mal so ein erstes. Also einfach aus einer Frustration heraus, ich erlebe das als problematisch, was gerade da ist und was auch so an Rechtsruck passiert. Aber das übliche Geschrei will ich halt nicht mitmachen. Irgendwie ganz Berlin hasst die AfD. Ja, das ist jetzt nicht wirklich eine kluge Intervention. Ja, also auch wenn ich die AfD persönlich zum Kotzen finde. Ja, aber das bringt uns nicht weiter, glaube ich.
Das heißt, ihr seid also offen für weitere Ideen von Menschen, für Gedankenfunken zur Demokratie oder auch zum Miteinander, zum Begehen dieser Demokratieräume. Und da findet man euch auf jeden Fall über die Homepage oder in den sozialen Medien. Wenn ihr jetzt so noch ein bisschen zu Soon euch Gedanken macht, habt ihr euch vielleicht auch Gedanken gemacht zu einem Song über Soon? Also wenn Soon ein Song wäre, was wäre es dann für ein Song? Habt ihr euch da mal Gedanken dazu gemacht? 2 fragende Gesichter hier im Zoom-Raum.
Also ich würde tatsächlich mal beginnen, weil Musik ja auch bei mir so eine ganz große Leidenschaft ist. Und ich habe mir da wirklich Gedanken gemacht. Und ich habe in den letzten 2 Jahren, als ich mich mit diesem Thema auch ganz stark beschäftigt habe, hat mich eigentlich immer Jazz ganz stark beschäftigt oder hat mich begleitet eigentlich. Und es gibt ganz lustigerweise einen Verein in Frankfurt, Jazz Montes heißen die, glaube ich. Die haben auch verschiedene Künstler, glaube ich, da unterstützen die. Und das ist ganz lustig, die haben so auch so Merchandise, was sie dann auch so vertreiben. Und die haben so eine Cappy, da steht Jazz is our democracy. Und deswegen ist für mich ja Demokratie eigentlich kein Song, sondern eher ein Genre. Und ich würde sagen, so irgendwas im Jazzbereich.
Da wäre ich jetzt total bei dir, Melissa, weil Jazz für mich nicht nur bunt ist wie die Demokratie, sondern erfordert auch wirklich das Hirn.
Total, ja.
Und zuhören.
Ja, uns zuhören. Und vor allem ist nicht so bei manchen Songs oder so, sagen wir mal so, wenn das jetzt so alltägliche Songs sind, dann weiß das Hirn schon, ah, jetzt kommt der Ton oder jetzt reimt sich das mit dem Text. Aber beim Jazz ist es so, da kommt immer wieder was Neues, was Überraschendes. Und deswegen finde ich das schon eine tolle Idee von dir, das mit Jazz und Demokratie zu verbinden.
Ja, genau.
Würde ich auch sofort unterschreiben und mit Freude mittragen, diese Idee. Ich bin ja selber ausgebildeter Musiktherapeut und habe lange Jahre dann auch als Schlagzeuger in Bands gespielt. Und wir haben eben unter anderem auch viel Jazz-Elemente gehabt. Und was ich auch noch da hinzufügen wollen würde, wäre eben dieses wunderbare Element der Improvisation. Mhm. Ja, also es gibt eben, ne, wenn man sich das Real Book anguckt, so die Bibel aller Jazzer, ja, dann hat man ein Leadsheet, ja, das ist oftmals nur eine, vielleicht 2 Seiten lang, aber darüber improvisieren die großen Meister mal eben eine Viertelstunde, obwohl das Sheet vielleicht in einer Minute durchgespielt wäre, ja. Eben über unglaubliches Improvisationstalent, und das finde ich halt faszinierend, Und genau das fehlt mir aber auch oftmals noch, ja, nicht nur die festen Strukturen unserer Demokratie immer wieder zu rekapitulieren und zu repetieren, sondern auch einfach mal damit zu spielen und auszuprobieren. Und deswegen finde ich halt diese Idee Jazz als Genre der Demokratie, finde ich großartig. Und aus eigener musikalischer Erfahrung würde ich sagen, ja, genau.
Also mit dem Andreas seid ihr am Puls der Zeit, Melissa, du merkst es. Ja, Demokratie Jatzen, mal eingedeutscht jetzt. Ihr zwei, habe ich jetzt euch irgendeine Frage nicht gestellt, die ihr wahnsinnig gern beantwortet hättet zu euch selbst, zu eurem Verständnis zur Demokratie, zu Sohn, zu euren Gedanken für die Zukunft für Sohn oder irgendeiner anderen Art? Habe ich irgendwas versäumt, euch zu stellen, was ihr unbedingt gerne noch sagen würdet?
Mir würde noch eins tatsächlich einfallen. Du hättest uns fragen können, ja, warum sollen denn Unternehmen überhaupt mitmachen?
Wunderbar. Andreas, warum sollen Unternehmen mitmachen, ja?
Und jetzt gibt es mindestens zwei mögliche Antworten. Die eine ist schlicht und ergreifend, vielleicht eine ethische Antwort. Es gibt ja dieses sogenannte Böckenförde-Diktum. Der Staat kann die Voraussetzungen, auf denen er basiert, nicht selber garantieren. Und ich habe das mal umgeschrieben für Unternehmen. Unternehmen leben in einer Demokratie oder profitieren von einer Demokratie, die sie selber nicht erzeugen und nicht garantieren können. Und konkret Rechtssicherheit. Jedes deutsche Unternehmen liebt die Rechtssicherheit in Deutschland. Mehr oder weniger. Und flucht eben gerade, wenn es mal nicht so sicher ist wie bei der Energiewende. Ja? Total verständlich im Übrigen. Also Rechtssicherheit ist eines. Ein zweites ist sozialer Friede. Ein drittes ist Wohlstand, damit überhaupt konsumiert werden kann. So, und weil Unternehmen eben von unserer Demokratie so sehr profitieren und eben jeder Eigentümer sich sicher sein kann, dass unser Kanzler Friedrich Merz nicht einfach sagen kann, ja, Andreas, ich werde dich jetzt schlicht und ergreifend enteignen und das Unternehmen gehört jetzt dem Staat. Ja, das wird so nicht funktionieren. In China geht das ganz schnell. Ja. Und deswegen glaube ich schon mal, dass Unternehmen durchaus eine Verpflichtung haben, sich eigentlich für unsere Demokratie auch zu engagieren, weil sie eben so sehr von ihr profitieren. Die andere ist eine Nutzenargumentation. Und ich weiß nicht, vielleicht Melissa, magst du was nutzen? Soll ich noch? Okay. Also ganz kurz, darüber diskutieren wir intern auch ganz viel. Ja, was profitieren denn die Unternehmen davon? Weil die investieren ja auch. Und es ist jetzt nicht nur irgendwie, dass sie vielleicht irgendwann mal auch uns bezahlen für das, was wir da mit denen machen. Das ist ja eigentlich fast Pillepalle. Man muss sich überlegen, wenn die jetzt 30 Leute 4 Stunden lang freistellen, ja, dann haben sie praktisch 15 Vollzeitäquivalente über einen Tag, die nicht produzierend tätig sind. Ja, und eben nicht produktiv sind. Und das kostet die eine richtig große Stange Geld. Und warum sollten die das machen? So, und jetzt kommt die Antwort, naja, angenommen zum Beispiel, wir hätten das Modul Konfliktfähigkeit bearbeitet, was wir tatsächlich haben, dann werden natürlich die Mitarbeitenden, die dabei sind, davon auch profitieren hinsichtlich ihrer Konfliktfähigkeit. Und das nehmen sie natürlich nicht nur in ihr ziviles Leben außerhalb der Arbeit mit, sondern sie nehmen das natürlich auch mit in die Arbeit. Das heißt, es gibt einen umgekehrten, überschwappen, so ein Spillover, ja, in die Unternehmung rein von diesen Workshops, von diesen Arbeiten, die wir mit den Leuten machen. Und da wir ja ganz viele verschiedene Module haben und die Unternehmen, die sich selber aussuchen können, können sie selber sagen, ja, wir brauchen zum Beispiel gerade Konfliktfähigkeit, das finden wir spannend. Ja? Und es geht zwar dann bei uns um die Konflikte in der Gesellschaft, aber natürlich nutzt das auch dem Unternehmen.
Ja, weil es um das Miteinander geht. Und davon profitiert ja jedes Unternehmen. Also dieser Spillover-Effekt, den du jetzt gerade angesprochen hast, ist doch auch so eine Art Synergieeffekt, oder? Kann man das so vielleicht auch übersetzen oder ist das was ganz anderes, Andreas?
Müsste ich jetzt drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Also zunächst mal sagt er ja einfach nur, dass etwas aus einem Bereich in einen anderen Bereich rüberschwappt. Ja, Spillover, das ist alles. Der demokratische Spillover meint nur, dass aus der Organisation etwas in die Gesellschaft schwappt. Aber es schwappt eben auch was aus der Gesellschaft umgekehrt in die Organisation. Ja, und diesen zweiten Spillover, den wollen wir ja ganz bewusst auch bedienen.
Sodass die Unternehmen dann praktisch auch an ihrem System auch arbeiten können. Also im System mit dem Einzelnen und am System im Größeren, so wie ihr eben auch die Demokratie als Größeres ja auch angeht.
Wenn Sie das wollen, selbstverständlich. Mhm. Ist nur dann nicht mehr unsere Aufgabe, weil dann wären wir ja sofort in der Organisationsentwicklung und das können wir schlicht nicht. Also wir können das von den Kompetenzen her sehr gut leisten, aber wir dürfen das nicht, bis zum gewissen Grade vielleicht, ne, aber wir haben relativ schnell einen Deckel, wo wir dann halt eben an der Stelle einfach die Wirtschaftseinheit des Vereins bedienen würden und nicht mehr die Idealeinheit. Ja. Mhm. Da müssen wir einfach aufpassen. Und das ist auch nicht unser Ziel. Ja, das wäre dann einfach Organisationsentwicklung. Aber wenn die das von sich aus tun, ja, ist doch super.
Ja, wunderbar. Dankeschön noch für diese Frage, Andreas, die ich also praktisch tatsächlich übersehen habe. Melissa, gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was offen ist?
Nö, wunderbar.
Ja?
Ja.
Dann würde ich ganz gerne mit dem Podcast beenden mit so einem Art kleinen Kaleidoskop. Ich habe es euch schon kurz davon erzählt im Vorgespräch. Das heißt, ich spreche einen Satz an und ihr vervollständigt ihn. Bitte. Ich nenne davor ganz kurz euren Namen, damit ihr auch wisst, wer dran ist. Und dann würde ich einfach mal loslegen. Seid ihr bereit?
Ja.
Wunderbar. Melissa, Suon e.V.
Beziehung, Resonanz, Verantwortung.
Andreas, Zielgruppe von Suon.
Sind Organisationen und deren Belegschaften sowie alle anderen Bürgerinnen, die sich in irgendeiner Weise bei uns beteiligen wollen.
Melissa, gemeinsam Demokratie
heißt für mich neu denken, gemeinsam lernen, scheitern und neu beginnen.
Andreas, Demokratie
ist die Unvollendete, bleibt bisher ihre Versprechen schuldig.
Das ist doch ein schöner Satz jetzt zum Schluss. Ich danke dir sehr für diese Unvollendete, lieber Andreas. Da ist der Musiker in dir wieder ein bisschen durchgekommen, ne? Ich danke euch beiden sehr für eure Zeit, dass ihr euch hier auch ja vorgestellt habt. Und dann sage ich einfach mal, viel, viel Glück für euch, für Suon, für das demokratische Miteinander und auf bald.
Auf bald. Vielen Dank, Claudia.
Danke dir, Claudia.
Das war eine Folge von Soziologische Perspektiven, einem Podcast zu politischen und menschlichen Impulsen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und freue mich über ein Feedback zur Podcast-Folge sehr. Abonnieren Sie diesen Podcast gerne auf Ihrem Lieblingskanal und hinterlassen Sie bitte eine Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcast oder bei Spotify. Und da fällt mir noch ein weiterer wichtiger Punkt ein. Bitte empfehlen Sie diesen Podcast weiter und fühlen Sie sich herzlich eingeladen, Gäste für diesen Podcast zu empfehlen. Ich freue mich, wenn wir beim nächsten Gespräch wieder zusammenfinden. Sie sich auch?